Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Henning Hubert, willkommen. In 6 Tagen hat es seinen ersten Geburtstag, das Deutschland-Ticket. Für 49 Euro im Monat unterwegs sein, egal ob mit dem Regionalexpress durchs Rheintal, mit der S-Bahn in München, der Straßenbahn in Leipzig, der U-Bahn in Berlin oder mit dem Bus durch Kiel, wenn man ein Abo hat. Der Preis ist seit Einführung stabil, anders als andere Alternativangebote wie Beispiel Kiel, der Schleswig-Holstein-Tarif. Dort stiegen erst Anfang April die Ticketpreise um durchschnittlich 6,4%. Nach dem Sommer wollen die Verkehrsminister beschließen, welcher Preis für das bundesweite Ticket ab dem kommenden Jahr gelten soll. Einige der Fragen, die wir hier klären wollen: Wie steht es ein Jahr nach Einführung um Akzeptanz, Abo-Bedingungen und Fahrgastrechte? Was ist, wenn der Handy-Akku fürs Wallet leer ist? Wie leicht sind Abos abgeschlossen und auch wieder gekündigt? Und was machen Offliner? Diese Studiogäste beraten. Ich begrüße die Juristin Ute Jürgens von der Schlichtungsstelle Nahverkehr Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Frau Jürgens, hier im Studio.
Guten Morgen, Herr Hubert.
Dieser Verein ist paritätisch besetzt von den Verkehrsunternehmen und der Verbraucherzentrale. Sie nehmen also die Perspektive beider Seiten ein. Die Förderung der Schlichtungsstelle kommt vom Landesverkehrsministerium in Düsseldorf.
Jo, so ist es.
Und ich begrüße ebenfalls hier im Studio Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands ProBahn, der sich stark macht für Service und für Umweltfreundlichkeit in diesem Bereich des motorisierten Verkehrs. Guten Morgen, Herr Naumann.
Einen schönen guten Morgen.
Heute früh aus Düsseldorf nach Köln mit der Bahn eingereist sind Sie. Mit Netzkarte nehme ich an. Haben Sie auch das Deutschlandticket heute verwendet?
Naja, das Deutschlandticket ist ja inkludiert in die Netzkarte, in die Bahncard 100. Insofern habe ich natürlich für den Bus vom Bahnhof hierher, nachdem ich ihn dann mal gefunden habe, dann auch natürlich das Deutschlandticket benutzt.
Und wie war es bei Ihnen, Frau Jürgens?
Ich bin mit der KVB angereist, erst mit der Bahn und dann mit dem Bus.
Ja, also wahrscheinlich nicht mit Einzelticket.
Nein, ich habe natürlich auch ein Deutschlandticket und freue mich da sehr drüber, weil ich vorher pendel immer noch zwischen Köln und Düsseldorf und das war vorher wegen der Verbundgrenze deutlich teurer. Insofern freue ich mich sehr über das Deutschlandticket.
Unschlagbar nennen die Macher das Deutschlandticket für 49 Euro. Zunächst liegt das ja auch auf der Hand. Sehr viele Pendler sparen im Vergleich zu ihren früheren Monatstickets und haben eben zusätzlich den Raum erweitert zu einer bundesweiten Nahverkehrsnetzkarte. Ein Ausflug mit der Regionalbahn etwa an den Bodensee oder von Berlin an die Ostsee an jedem Tag der Woche, das ist jetzt immer drin. Zur Akzeptanz führt das nun im Vergleich mit den 3 Monaten des 9-Euro-Tickets vielleicht, Herr Naumann, im Sommer 2022, noch immer zu vollen Zügen jederzeit?
Nein, das führt nicht zu vollen Zügen zu jeder Zeit. Das führt genau zu vollen und zu übervollen Zügen zu den Spitzenzeiten. Also gerade am Wochenende von Berlin an die Ostsee, da kann man nun eben quasi kostenlos fahren. Und man fährt eben nicht mehr an den Müggelsee mit der Straßenbahn, sondern fährt dann mit dem Regionalexpress an die Ostsee. Was dann für die Menschen, die auf den Zug angewiesen unterwegs einsteigen wollen, häufig zu Problemen führt.
Das Stichwort, denn wir feiern jetzt hier nicht nur Geburtstag, sondern wollen noch zeigen, was die Herausforderungen sind dieses Abos, Ute Jürgens, von der Schlichtungsstelle für den Nahverkehr. Wo gibt es denn jetzt ein Jahr nach Einführung am häufigsten Probleme mit dem Deutschlandticket aktuell?
Bei einem Problem kann ich mich direkt an die Schilderung von Herrn Naumann anschließen. Wenn ich zum Beispiel auf einer vielbefahrenen Strecke dann einen Fahrradausflug plane, am besten noch mit einer Gruppe, dann kann es mir halt passieren, dass ich am Bahnsteig stehe und komme schlicht nicht rein in den Zug. Und komme vielleicht auch ein zweites und drittes Mal nicht rein in den Zug und kann dann meine Radtour direkt am Anfang wieder abbrechen. Das sind faktische Probleme, die jetzt nicht durch das Ticket an sich entstehen, sondern durch die Fülle. Und bei dem Ticket haben wir überwiegend damit zu tun, dass Bestellungen oder Kündigungen nicht so oder nicht so zeitnah bearbeitet wurden und werden von den Unternehmen, dass die Kunden da direkt eine Sicherheit haben. Also wenn ich kündige und kriege keine Kündigungsbestätigung, der nächste Monat wird auch noch abgebucht, dann werde ich als Kunde natürlich unruhig, widerrufe eventuell noch eine Lastschrift und das gibt dann richtig Probleme. Das ist ein ganz dickes Problem, von dem wir erst dachten, das ist nur am Anfang, sind die Anfangsschwierigkeiten, aber es besteht fort, es ist nach wie vor schwierig. Und ein dritter Punkt sind Mitnahmeregelungen, die beim Deutschlandticket nicht bestehen. Es sei denn, man bucht sie dazu, was man jetzt teilweise kann, die aber viele Abonnenten früher in ihren Abos hatten.
Das war zum Beispiel die Mitnahmemöglichkeit auch nach 9 Uhr im Berufsverkehr. Das ist ja auch wahrscheinlich in den Alternativangeboten, die es ja auch gibt, und man muss ja da abwägen, auch noch so ein Zeitpunkt, an den man denken muss. Am Wochenende gelten andere Regeln. Wie kommt man denn eigentlich überhaupt zum Deutschlandticket? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Wie geht's los, Herr Naumann?
Ja, da haben Sie 1000 Möglichkeiten vom Kauf am Schalter über das Internet, und man muss sich eben vorher schon mal fragen, will ich es elektronisch auf meinem Smartphone haben oder möchte ich vielleicht doch eine Chipkarte haben? Und dann muss man schon recherchieren, wo bekomme ich eine Chipkarte, wenn mir das lieber ist. Das erfordert dann schon ein wenig Recherchen im Internet, wer was wo wie anbietet.
Gibt es eine Erklärung dafür, dass es 1000 Anbieter gibt und nicht nur einen, Frau Jürgens?
Eine gute Frage. Also ich denke, wenn es nur einen Anbieter gäbe, jetzt meinetwegen deutschlandticket.de ist ja die Website, die da sehr prominent ist, die es gibt, dann könnte man direkt ja die Verbünde abschaffen. Also das, denke ich, würde nicht funktionieren. Und es ist ja auch so, dass die Verbünde und auch die Verkehrsunternehmen vor Ort immer noch spezifische Lösungen oder Add-ons anbieten für diese Region. Na, ich kann zum Beispiel, wenn ich häufig ein Fahrrad mitnehmen möchte, mir das Upgrade für die Fahrradmitnahme zum Deutschlandticket dazu buchen. Wenn ich das hier in NRW tue, gilt das aber auch nur in NRW. So, und das kann natürlich auch nur ein Unternehmen anbieten, was hier vor Ort auch den Verkehr steuert und regelt.
Dann bleibt, damit wird zumindest geworben, auch das Geld dann in der Region. Es gibt die Bahn, die es selber anbietet, und dann eben Transdev, was hinter dem deutschlandticket.de Auftritt steckt. Das ist ja nun wiederum ein französischer Konzern.
Das ist in dem Fall eine Vertriebsplattform. Mhm. Also Transdev, genau wie die Bahn, hat verschiedene Unterunternehmen, die sich um Dinge kümmern. Also es ist ja auch nicht die DB Regio, die die Tickets vertreibt, das ist dann die DB Vertrieb. Und genauso hat Transdev auch verschiedene Abteilungen und hat eben halt auch eine Vertriebsstelle, Vertriebstochter, die eben dieses Deutschlandticket vertreibt und die auch teilweise Ticketautomaten in den Bahnhöfen stellt.
Herr Naumann, das klang sehr niederschwellig, dass Sie sagen, gibt's am Schalter. Ich muss doch aber einiges vorweisen können, wenn ich es online mache, Geburtsdatum angeben, eine E-Mail-Adresse vorweisen, Lastschriftverfahren. Ist es auch, Frau Jürgens, am Ende auch immer wieder eine Frage, wo die Schufa mit ins Spiel kommt, wo es um Bonitäten geht?
Das ist auf jeden Fall, nicht auf jeden Fall, das kann eine Frage sein, insbesondere wenn ich das online zum Beispiel über deutschlandticket.de abschließe und habe eine negative Schufa, dann funktioniert das nicht, weil ich es nur mit Lastschrifteinzugermächtigung abschließen kann, das Abo. Und wenn jetzt die Schufa-Bonitätsprüfung sagt, nee, also Lastschrift an der Stelle können wir nur von abraten, dann bekomme ich da das Abo nicht. Man kann sich dann behelfen, indem man als Zahlungsmöglichkeit zum Beispiel eine Kreditkarte hinterlegt. Und das geht jetzt, ich glaube, bei deutschlandticket.de geht es nicht, aber bei vielen Anbietern geht das, dass ich dann sage, ich zahle über die Kreditkarte. Und wenn ich da mit einer negativen Schufa keinen Ärger habe, kriege ich das Ticket auch.
Ein Jahr Deutschlandticket. Wie mobil sind wir mit Bus und Bahn? Das fragen wir in diesem Marktplatz. Und Sie können sich gerne einschalten unter unserer Hörertelefonnummer, die 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns mit Ihren Fragen und Anregungen eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Wenn es ums Geld geht in der Schlichtungsstelle und Sie als Juristin, Frau Jürgens, was ist denn eigentlich, ich kann doch theoretisch, das verhindert kein System, mir so viele Deutschlandtickets kaufen, wie ich will für den kommenden Monat. Und das fällt mir dann auf, wenn ich den Kontoauszug sehe.
Das kann unter Umständen passieren und das ist am Anfang ganz häufig passiert, passiert jetzt auch immer noch. Da muss ja nur eine Verzögerung sein in der Sendebestätigung, wenn ich online ein Formular ausfülle und dann denke ich, oh, das hat jetzt nicht geklappt. Oder schlimmstenfalls bekomme ich sogar eine Fehlermeldung. Für mich sieht es so aus, als sei der Kaufvorgang abgebrochen worden und ich denke, ja okay, dann muss ich ja nochmal starten. Auf diese Art und Weise sind viele Kunden schon zu 4, 5 oder mehr Tickets gekommen. Das ist eine sehr ärgerliche Geschichte, ja.
Am Anfang hieß es, da ist, sag ich mal jetzt, der Verkehrsverbund oder die Bahn kulant. Was ist da Ihre Erfahrung inzwischen?
Also am Anfang war sie es tatsächlich. Gerade die DB war extrem kulant. Jetzt ist es so, dass das langsam schwieriger wird mit der Kulanz. Ich meine, das Ganze läuft jetzt auch schon fast ein Jahr und man geht davon aus, jetzt müssen die Kunden langsam wissen, wie es geht. Und es gibt dann auch verschiedene Hinweise auf den entsprechenden Websites. Also bei deutschlandticket.de zum Beispiel kann ich keinen weiteren Account anlegen mit derselben Mailadresse. Das wird schon geprüft. Und bei der DB gibt es einen Warnhinweis, der lautet, bei einer Neubestellung des Abos entstehen Ihnen weitere Kosten für den neuen Abo-Vertrag. Das heißt, da wird schon explizit darauf hingewiesen, wenn du das nochmal machst, musst du auch nochmal zahlen.
Ja. Im schlimmsten Fall muss man dann einmal doppelt zahlen, sage ich mal so. Und dann, welches Datum ist wichtig? Man kommt ja monatlich raus, aber man braucht einen Stichtag, Herr Naumann.
Das ist der 10. des Vormonats, wo man kündigen muss. Das ist sinnvoll, weil ein Prozess dahinter liegt, der eben auch bearbeitet werden muss. Aber wir haben noch ein weiteres Problem, nämlich inzwischen tauchen auch eine ganze Menge Fälschungen auf des Deutschlandtickets und man kann dann durchaus verstehen, wenn die Unternehmen dann restriktiver werden, um nicht auf Einnahmen verzichten zu müssen durch diese gefälschten Tickets.
Der Verband VDV, der Verkehrsverbünde, der spricht von rund 11 Millionen Nutzern seit Einführung. Was ist so Ihr Gefühl vom Fahrgastverband pro Bahn? Wie viele echte Neukunden sind darunter? Man schätzt so nur 1 Million?
Es sind wahrscheinlich sogar noch weniger. Also sind etwa 10 Millionen sind Umsteiger von alten Abos auf neue Abos. 1 Million sind neue Abokunden. Davon ist aber ein großer Teil Umsteiger von Streifenkarten, von Tageskarten, von Einzeltickets, die jetzt einfach sagen, okay, ich fahre 5-mal im Monat mit der Bahn oder 4-mal, dann lohnt es sich tatsächlich, dann auf das Abo umzusteigen. Wir haben also wirklich nur etwa geschätzt um die 5% echte Neukunden und das ist eigentlich enttäuschend, gerade vor dem Hintergrund, wenn man sieht, was man durch Angebotsverbesserung hat machen können. Da gibt es ja bei der Allianz pro Schiene entsprechende Daten. Da fangen wir so bei 10-20% Steigerung der Fahrgastzahlen an und hören bei einer Verzwölffachung der Fahrgäste auf, wenn man es wirklich richtig macht.
Den Telefon Regionalexpress genommen hat unser erster Anrufer, Herr Mertens aus Pforzheim. Willkommen, guten Morgen, Herr Mertens.
Ja, guten Morgen zusammen in die Runde. Mir ist Folgendes passiert. Ich wollte dieses Ticket beantragen über die Stadt Pforzheim, ja. Und es ging nicht nur, würde es gehen, wenn ich eine Internetadresse besitze. Aber das habe ich nicht, ne? So, und dann hat mir eine Bekannte gesagt, über den Karlsruher Verbund kann ich das beantragen. Ich bin runter, habe diese Beantragung mir geholt. Da stand unter anderem dann oben Deutschlandticket und die anderen Fahrkarten, die dieser Verbund vertreibt. Ne? Also Antrag gestellt, ich habe mein Deutschlandticket ohne größere Probleme. Ich frage mich bloß von einer Distanz von plus minus 25, 30 Kilometer, dass da so Unterschiede gemacht werden. Nur mal ein Beispiel, der Oberbürgermeister von Hamburg hat bekannt gegeben, alle seine Mitbewohner in der Stadt Hamburg können das Ticket beantragen, ohne Internetadresse.
Hamburg hat auch für die Schüler beschlossen in der Bürgerschaft ab kommendem Schuljahr, dass die für null statt wahrscheinlich 29 Euro fahren werden. Also Hamburg scheint da vorauszugehen. Ja, interessant, Herr Mertens aus Pforzheim, für diesen Tipp, Frau Jürgens. Es gibt unglaublich viele Anbieter und man muss sich im Zweifel wahrscheinlich durchfragen, wenn man es ohne diese ganzen Online, ja, für viele sind es Hürden, machen möchte, wie mit der Internet. Adresse von Herrn Mertens?
Ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt Verkehrsunternehmen, die sagen, wir machen es nur noch online, wir geben keine Chipkarten mehr aus. Das ist halt auch aufwendig, diese Chipkarten zur Verfügung zu stellen. Also ein Beispiel, ich glaube, es waren die Augsburger Verkehrsbetriebe, die haben zunächst gesagt, Chipkarten wollen wir überhaupt nicht, das ist eine Menge Plastikmüll und hohe Produktionskosten, haben dann aber viele Kunden verloren, weil die eben gesagt haben, also jetzt nur als App-Ticket, das möchte ich nicht. Und haben es dann doch wieder eingeführt. Das hat sie 170.000 Euro über den Daumen gepeilt gekostet. Also das ist eine Entscheidung, die jedes Unternehmen treffen kann und treffen muss. Wie will ich es anbieten?
Naja, und wenn man an die Schüler denkt, die fahren irgendwann auch mit dem Schulbus, will vielleicht auch nicht jedes Elternhaus, dass Kinder dann zwingend immer ein Handy in der Hosentasche haben, wenn sie das Haus verlassen.
Ja, ob das zu verhindern ist, ist ein anderes Thema.
Naja, es geht ja mit dieser Chipkarte, ne?
Ja.
Herr Mertens, genau, ist interessant
sagen,
bei Ihnen.
Eins sagen, wenn das freigegeben würde, es geht ja lediglich darum, dass diese monatlichen Gebühren abgebucht werden können, ja. Wenn das freigegeben würde, es würde noch mehr Interessenten haben, ja. Zum Beispiel meine Schwester in Norddeutschland ist zu dem Verkehrsverbund da in ihrer Stadt hingegangen. Ja, da geht es nicht, ja. Ich frage mich, wieso es dann Deutschland-Ticket heißt. Warum kommt man den Leuten nicht entgegen? Es geht ja lediglich um die monatliche Abbuchungsgebühr
und Herr nichts Mertens, anderes. Wie sieht denn jetzt Ihr Deutschland-Ticket aus? Haben Sie das ausgedruckt oder wie haben Sie es?
Ich hatte es ausgedruckt bekommen, ne? Und jetzt vor ca. 14 Tagen habe ich dann eine Chipkarte bekommen.
Okay, und die nehmen Sie an?
Die nehme ich an, das funktioniert einwandfrei, ja.
Danke, Herr Mertens. Die meisten der Altabonnenten zahlen jetzt weniger, aber nicht alles. Es gibt ermäßigte Varianten, etwa, schon kurz angesprochen, für Schüler, für Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende. Meist sind diese ermäßigten Deutschland-Tickets derzeit 29 Euro teuer. Viele Hochschulen haben sie mit Verspätung zu diesem Sommersemester eingeführt, also erst diesen Monat. Da wurde viel verhandelt, auch von den Asten, denn verrechnet wird über den Semesterbeitrag. Allerdings gibt es zum Beispiel in Sachsen kein gefördertes Deutschlandticket für Azubis, obwohl auch sie es gut brauchen könnten. Ein Beitrag von meiner Kollegin Ulrike Schuld.
Viele Azubis pendeln, ob sie das nun wollen oder nicht. Besonders in Flächenländern wie Sachsen können die Wege da lang werden, zumal es für manche Berufe nur eine Berufsschule im ganzen Bundesland gibt. Andreas Brezinski, Hauptgeschäftsführer der Dresdner Handwerkskammer.
Wir haben die Situation, dass ein Viertel aller Auszubildenden mehr als 90 Minuten zur Berufsschule unterwegs ist und für fast ein Drittel der jungen Leute ist die Entfernung vom Wohnort zur Berufsschule größer als 50 Kilometer.
Falls der Ausbildungsbetrieb, wenn er auf dem Land liegt, überhaupt mit Bus und Bahn erreichbar ist, sind Azubis ohne Führerschein auf den ÖPNV angewiesen. Bisher bot Sachsen ihnen für 48 Euro das Azubi-Ticket an. Dem hat aber dann das viel attraktivere Deutschland-Ticket Konkurrenz gemacht und so läuft das geförderte Azubi-Ticket zum Sommer aus. Und nun?
Also grundsätzlich treten wir als DGB-Jugend Sachsen dafür ein, dass es ein kostenloses Bildungsticket auch für Auszubildende gibt. Das ist sicherlich eine perspektivische Forderung und lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Deswegen wäre es schon mal aus unserer Sicht ein sehr sinnvoller Zwischenschritt, das vorhandene Bildungsticket in Sachsen für Auszubildende zu öffnen.
Das Bildungsticket, von dem Vincent Drews von der DGB-Jugend spricht, kostet 15 Euro im Monat und wird vom Land gefördert. Allerdings können Jugendliche in dualer Ausbildung es nicht nutzen. Nur Schülerinnen und Schüler, auch die in einer rein schulischen Ausbildung. Denn für Azubis gab es ja noch bis vor kurzem das Azubi-Ticket. Jetzt geht Drews vom DGB davon aus,
dass alle Auszubildenden, die mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, ein Deutschland-Ticket haben. Und dadurch, dass wir in Sachsen bedauerlicherweise da auch keiner mäßig das Deutschland-Ticket haben, bezahlen die halt die 49 Euro.
Ein vom Land gefördertes Deutschland-Ticket für Azubis zum Preis von 29 Euro wäre für Drews weniger erstrebenswert als das Bildungsticket für 15 Euro. Die Handwerkskammer kann sich mit einem geförderten Deutschland-Ticket schon eher anfreunden. Brezinski nennt als Vorbild Mecklenburg-Vorpommern, wo das Land den Azubis 20 Euro zum Deutschland-Ticket zuschießt. Das sächsische Verkehrsministerium verweist dagegen auf die Alternative Deutschland-Ticket als vergünstigtes Jobticket, ein Weg, den auch Hamburg geht. Dabei beteiligen sich die Betriebe an dem Ticket, sodass die Azubis nur ermäßigte 34,40 Euro zahlen. Ungerecht, wendet Drews vom DGB ein, denn das könnten nicht alle Auszubildenden nutzen. Schließlich hänge es von der Entscheidung der Betriebe ab, den Mitarbeitenden überhaupt ein Jobticket anzubieten. Grundsätzlich mahnt Brezinski von der Handwerkskammer, dass auch Unternehmen abseits der Städte für junge Leute erreichbar sein müssen. Da sei im Grunde jedes Mittel recht, um Azubis in ihrer Mobilität zu unterstützen.
Insofern darf es keine Denkverbote geben. Wir müssen schauen, was kann im öffentlichen Verkehr verbessert werden. was kann durch bedarfsgetriebene Ansätze verbessert werden, was kann im Individualverkehr unterstützend passieren, also sprich Führerscheinerwerb.
Für einen Zuschuss zum Deutschlandticket fehlte laut sächsischem Verkehrsministerium schon im Frühjahr 2023 das Geld. Ob sich daran vor der Landtagswahl im September noch einmal etwas ändert, ist offen.
Der Beitrag von meiner Kollegin Ulrike Schuld, mobil für nur 29 Euro. Ausbildungsrabatt bei Deutschlandticket nicht für jeden. Weiter geht es mit dem Marktplatz. Ein Jahr Deutschlandticket, wie mobil sind wir mit Bus und Bahn? Ich nenne nochmal die Gäste heute. Ute Jürgens, Juristin bei der Schlichtungsstelle Nahverkehr NRW. Und Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands ProBahn. Angetreten, Herr Naumann, ist das D-Ticket hierfür. Das Ticket soll den öffentlichen Nahverkehr attraktiver, unkomplizierter und günstiger machen. Und zur Sendung haben Sie einen Bierdeckel Ihres Fahrgastverbands ProBahn aus Ihrem Jackett gezaubert und mir hingelegt. Und da steht unter anderem drauf, Tarifabitur nicht mehr nötig. Sie unterstreichen das also, das gilt nach wie vor, diese Feststellung?
Das ist absolut richtig. Wir hatten ja einen Tarifwirrwarr in Deutschland mit über 100 verschiedenen Tarifen. Und die Branche selbst hat es ja nicht hingekriegt, das zu vereinheitlichen. Sehr interessant, dass die Branche im Jahr 2004 ein Paper vorgelegt hat, wie man die Tarifstrukturen vereinheitlichen könnte. Und man hat es ja nicht geschafft, diesen Vorschlag, der aus der Branche kam, wirklich umzusetzen. Und da war es schon richtig, dass die Politik eingegriffen hat. Aber wir haben das ja in der letzten halben Stunde auch gesehen, manches dabei auch vergessen hat, wie eben Einnahmeaufteilung, wie Azubis, wie aber auch die Frage, es ist hier überhaupt nicht berücksichtigt, die Frage der Menschen, die ein-, zweimal im Monat fahren wollen, die Einzeltickets werden immer teurer und das kann es auch nicht sein, dass ich auf der einen Seite dem Dauerkunden etwas Gutes tue, was richtig ist, aber gleichzeitig die Preise für denjenigen, der ein- oder zweimal nur fahren will, drastisch nach oben treibe.
Wobei diese ermäßigten Tickets ja auch von Bundesland zu Bundesland wiederum unterschiedlich angeboten werden, wie bei den Azubis. Wir hatten jetzt nur ein Beispiel aus Sachsen, aber da gibt es ja auch andere Länder, wo es anders ist, Frau Jürgens.
Da gibt es einen bunten Teppich. Also ich habe mir die mal alle angeguckt und aufgeschrieben. Das geht wirklich los mit Jugendtickets für 1 Euro pro Tag. Also es kostet dann 365 Euro im Jahr. Dann gibt es Länder, die haben überhaupt keine Sonderlösungen. Dann gibt es die Schülertickets und Azubi-Tickets in Hamburg. Ich habe es ja schon genannt. Hamburg war irgendwie immer schon Vorreiter. Die hatten, glaube ich, auch als erste ein Sozialticket. Die fördern da massiv. Dann gibt's in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel auf einmal ein Deutschlandticket für Senioren ab 29 Euro. Das habe ich sonst auch noch nirgends gesehen.
Aber das kann also sich ja dann nicht jeder kaufen. Der muss wahrscheinlich dann seinen Erstwohnsitz, wir kennen das noch in Mecklenburg von der Corona-Zeit, in Mecklenburg-Vorpommern haben.
Und kann natürlich auch nur da irgendwie dann genau davon Gebrauch machen. Also es gibt ein wildes Hin und Her und das ist nicht nur in den Ländern, also ÖPNV ist ja ein Stück weit Ländersache, deshalb kann man da nicht einfach zentral eingreifen und sagen, wir machen das jetzt von der Regierung weg so und nicht anders. Und es gibt auch innerhalb der Länder nochmal unterschiedliche Lösungen. Also gerade hier NRW bietet ganz viel Buntes. Sie sagten ja vorhin, Vereinfachung nicht so ganz geglückt. NRW hat tatsächlich ein paar Ansätze. Die haben zum Beispiel das Easy-Ticket geschaffen. Das ist ein rein elektronisches, was nach Luftlinienkilometern abrechnet. Was inzwischen auch gedeckelt ist auf 49 Euro. Also mehr als den Preis des Deutschlandtickets zahlt man damit auf keinen Fall. Und da muss man, wenn man die App hat, einsteigen, einmal einchecken, beim Aussteigen wieder auschecken und gut ist. Da muss man sich auch um nichts mehr kümmern. Das war so der erste Schritt zur Abschaffung des Tarifabiturs, ne? Oder sowas wie das Einfach-Weiter-Ticket, was über die nordrhein-westfälischen Verbünde hinweg gilt. Da gab es schon durchaus Versuche. Aber es gibt eben auch immer noch solche Kniffeligkeiten. Zum Beispiel, wenn Sie die Fahrradmitnahme dazu buchen wollen zum Deutschland-Ticket, dann können Sie das für NRW tun zu einem bestimmten Preis. Sie können es aber auch nur für den VRR tun zu einem entsprechend geringeren Preis. Also da sind ein Stück weit die Flickenteppiche, die man eigentlich abschaffen wollte, dann doch wieder reingekommen.
Also dieses Ender Whoop Grade Fahrrad heißt das dann, ganz witzig, ein Wortspiel, kommt auf 42,50 Euro im Monat aktuell. Und nochmal nachgefragt, Frau Jürgens, bei diesem Easy-Ticket für Hörer aus dem 16 Millionen einwohnerstarken Bundesland, also kann nicht teurer werden als 49 Euro, einziger Wermutstropfen, ich muss in NRW auch wieder aussteigen.
Ja, genau.
Frau Hähnel ruft uns aus dem Erzgebirge an. Guten Morgen, was ist denn Ihre Frage?
Ja, also der Flickenteppich, der macht mich ja fertig, das ist furchtbar. Wir hatten im vergangenen Jahr, hatten wir das Deutschland-Ticket, um eine Urlaubsfahrt etwas kostengünstiger zu gestalten. Mein Mann und ich, da wir beide sehr wenig Rente haben und da war das für uns eine gute Sache. Leider hat sich's nicht als gut erwiesen, weil mit der Kündigung, das hat nicht geklappt, erst nach dem vierten Mal. Wir haben also wesentlich mehr für unsere Urlaubsfahrt bezahlt, als wenn wir den regulären Preis genommen hätten. Das wäre das Punkt 1 gewesen. Dann finde ich die 49 Euro, wenn man die nur im Abo, das Deutschland-Ticket nur im Abo erwerben kann, das ist einfach zu viel. Bei uns ist der Nahverkehr nicht so gut ausgebaut, dass wir das ständig nutzen können und da lohnt sich's nicht wirklich. Allerdings hätte ich einen Vorschlag, das 9-Euro-Ticket wurde damals so geplant, dass wir bei der ersten Fahrt, ob man mit Bus oder Zug fährt, könnte man das lösen. Und dann hat es gegolten für den einen Monat und dann war das wieder vorbei. Und hier stört mich die ganze Abo-Falle, muss ich schon sagen. Weil gerade für ältere Menschen ist es schwierig, schon weil es nur übers Internet wirklich richtig zu handeln geht. Und mir wäre das lieber, wenn das wirklich bei der ersten Fahrt im jeweiligen Monat für den Monat erworben werden kann. Und dann im nächsten Monat, wenn man meint, man muss wieder fahren, dass man es dann wieder erwerben kann bei der ersten Fahrt.
Frau Hähnel, vielen Dank. Wann steigen Sie wieder ein ins Deutschland-Ticket? Überlegen Sie sich's?
Ja, wir wollen schon wahrscheinlich wieder für einen Urlaub. Hoffentlich nicht wieder mit so einer Pleite.
Warum das Abo-Modell? Vielen Dank, Frau Hähnel, für diese Frage. Was spricht dafür, Herr Naumann?
Ja, ich glaube, wir brauchen beides, weil wir einfach unterschiedliche Fahrgastwünsche haben. Das ist das Entscheidende, dass wir eben nicht das gesamte Tarifmodell mit nur einem einzigen Ticket abbilden können. Die Fahrgastwünsche sind unterschiedlich und deswegen sind wir als Verband eben durchaus dafür zu sagen, es muss eben ein Monatsticket geben, ja, und es muss ein Abo-Ticket geben. Das Abo-Ticket darf dann natürlich etwas günstiger sein und ich muss eben auch anonym dann ein Monatsticket für, lassen Sie es denn 55 Euro kosten, kaufen und eben im Abo 49. Sowas wäre schon ein ganz wichtiger Punkt. Und eine zweite Frage hat ja die Hörerin hier sehr richtig angesprochen. Was ist eben mit den Menschen, die sich Mobilität nicht in dem ausreichenden Maße leisten können? Wir haben sicherlich auch das Bedürfnis, Sozialtickets zu haben oder auch Rentner mit geringem Einkommen zu unterstützen. Was aber nicht sein muss, dass ich diejenigen, die wirklich viel Geld haben, auch entsprechend subventioniere. Und deswegen ist da vielleicht auch eine gewisse Differenzierung nochmal erforderlich.
Frau Jürgens, Sie vertreten ja auch die Sichtweise der Verkehrsverbünde. Was spricht für die für dieses Abo-Modell?
Planungssicherheit. Also die Länder und die Verkehrsverbünde haben ja jetzt schon massive Probleme, sowas wie eine Finanzierungssicherheit hinzubekommen für das Deutschland-Ticket. Also für dieses Jahr haben wir es jetzt mal gerade. Was im nächsten Jahr kommt, weiß man noch nicht, wird viel diskutiert. Und genau, die Abo-Lösung trägt schlicht und einfach ein Stück weit zur Planungssicherheit bei.
Herr Naumann, was sagen Sie zur Planungssicherheit? Wir reden manchmal ja noch synonym davon, Deutschland-Ticket und 49-Euro-Ticket. Würden wahrscheinlich 11 Millionen Nutzer gerne weiter so sagen.
Also Planungssicherheit ist richtig. Das bedeutet, dass A, die politischen Zuschüsse auf Jahre hinaus gewährleistet sein müssen. Und das Zweite ist eben, wenn es denn ein wirkliches Abo wäre, dann würde es auch Planungssicherheit geben. Solange ich das Abo monatlich kündigen kann, reduziere ich ja auch die Planungssicherheit. Und deswegen wäre es eben genau sinnvoll zu sagen, wie in vielen anderen Modellen auch. Ich habe ein Abo, das ist günstiger als die einzelne Monatskarte. Wir haben es ja in den konventionellen Tarifen so gehabt, dass es hieß eben, das Abo kostet 10 für 12, also 10 Monate, der Preis von 10 Monaten gilt 12 Monate, oder ich kann es eben einzeln kaufen. Das würde wahrscheinlich A, Planungssicherheit bringen und B, aber auch den Menschen, die eben mal und mal nicht fahren wollen, auch die Möglichkeit geben, dann das System zu nutzen.
Bei diesem Abonnieren, dem Abschließen und dem Wiederkündigen, haben Sie da einen Service-Tipp vielleicht auch noch für die Frau Hähnel aus dem Erzgebirge, die uns gerade angerufen hat? Das Abo abschließen und sofort wieder kündigen und man hat es ja dann dennoch?
Wenn man das Abo wirklich nur einen Monat braucht und es vor dem 10. des Monats kauft, dann ist das tatsächlich die Lösung. Weil so kann ich es dann, wenn ich es vor dem 10. kündige, direkt zum Ende des Monats wieder beendigen und bin
das
sofort wieder raus.
Das Folgemonat dann also
genau.
Gültig.
Hm. Und ja, das ist eine Möglichkeit, wenn ich schon weiß, ich will es gar nicht häufiger nutzen. Ne? Wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin vorhin in der Schilderung von Frau Hähnel, ist, dass sie sagte, sie haben gekündigt, aber das hat irgendwie nicht geklappt und dadurch haben sie mehr gezahlt. Das ist ein Problem, was bei uns häufig auf den Tisch kommt. Und das ist durchaus nicht immer die Schuld des Abonnenten oder der Abonnentin. Also da sind auch manchmal Kündigungen dann zu spät bearbeitet oder der Abonnent, die Abonnentin hat es versehentlich an die falsche Adresse geschickt, hat es aber geschickt. Und die Unternehmen rufen immer dazu auf, dass man das Ticket, wenn man es online hat, auch in der App kündigt. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann geht das natürlich auch nicht. Dann muss ich eine andere Option wählen. Das macht aber meine Kündigung nicht unwirksam. Also das sind so Fälle, mit denen wir viel zu tun haben als Schlichtungsstelle und wo wir auch sehr genau hingucken, was hat denn jetzt zum Beispiel Frau Hähnel wann wohin geschickt? Und wenn wir da sehen, ja, sie hat doch gekündigt, was soll das Ganze? Dann würden wir auch versuchen, das Ganze im Wege einer Schlichtung zu regeln. Also die Empfehlung an der Stelle wäre auch, durchaus mal eine Schlichtungsstelle zu kontaktieren.
Die gibt es für NRW bei Ihnen
genau. In
Düsseldorf. Und wie sieht es bundesweit aus, Herr Naumann?
Es gibt eine bundesweite Schlichtungsstelle, an die sich jeder wenden kann, der es zunächst mit dem Verkehrsunternehmen versucht hat. Und dann, wenn es dort zu keiner Einigung gekommen ist, kann er sich kostenfrei an die Schlichtungsstelle in Berlin wenden.
Unter welcher Internetadresse zum Beispiel?
soep-online.de.
Das steht für was, die Abkürzung?
Das ist noch die Abkürzung für die SÖP, also Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr, so hieß sie vorher. Sie hat sich jetzt gerade umbenannt in
Schlichtung Reise und Verkehr,
genau. Aber die Mailadresse, ich habe es probiert, die funktioniert auch, oder auch die Webadresse. Man erreicht sie noch unter soep-online.de.
Wenn wir schon bei den Problemen im Abonnieren sind, oft gibt es aber auch so, dass das Ticket nicht lesbar ist, wenn der Kontrolleur kommt im Zug. Wer hat da recht? Ich weiß was vor, er kann es nicht lesen und es gibt dann dieses Bahnfahrerknöllchen.
Das Knöllchen, genau. Das erhöhte Beförderungsentgelt oder die Fahrpreisnacherhebung, das sind so die Fachbegriffe für das Knöllchen. Also wenn der Fehler wirklich am Lesegerät liegt, dass das Ticket einfach nicht ausgelesen werden konnte, dann ist auch klar, wo die Verantwortung liegt. Und dann, wenn ich ihm dann im Nachhinein nachweisen kann, ich hatte ein gültiges Abo in diesem Zeitraum und wenn ich vielleicht sogar noch nachweisen kann, mein Ticket war auch lesbar. Also jetzt Beispiel, wenn ich ein Ticket bei der Rheinbahn habe, dann kann ich und wohne in Düsseldorf, dann kann ich mal eben zum Schalter gehen, das einlesen lassen, dann bestätigen die mir, ja, Ticket ist völlig in Ordnung, Abo besteht. Das gebe ich dann weiter an das Unternehmen, was diese Fahrpreisnacherhebung fordert und kann damit nachweisen, dass es deren Fehler war. Und dann muss die Fahrpreisnacherhebung auch storniert werden.
Komplett oder nur in Anteilen?
In so einem Fall tatsächlich komplett. Was anderes ist es, wenn ich vielleicht nicht weiß, wo der Fehler liegt oder vielleicht doch bei mir oder ich habe es vergessen. Also wenn die Verantwortung eher auf Seite des Fahrgastes gesehen wird, dann kann ich es immer noch nachzeigen innerhalb einer bestimmten Frist. In der Regel sind das 14 Tage. Und wenn ich das tue, wenn ich also nachträglich vorlege, ich habe ein Ticket, das war auch gültig, dann wird das EBE, das Knöllchen, reduziert auf eine Bearbeitungsgebühr von maximal 7 €.
Das passiert zum Beispiel, wenn der Handy-Akku leer gewesen ist.
Zum Beispiel. Da ist eben wichtig, immer diese Frist einzuhalten, also nicht irgendwann nachzeigen, sondern innerhalb von 14 Tagen.
Dann muss ich mich aufmachen zu so einer Art Schalter.
Oder ich kann, je nachdem, wer die Fahrpreisnacherhebung erhebt, das Ganze auch online klären. Also die DB zum Beispiel hat ein extra Portal für die Bearbeitung der Fahrpreisnacherhebung. Da kann ich auch chatten mit den Mitarbeitern, da kann ich Nachweise vorlegen, wenn ich die online habe. Dann geht das ganz ohne, dass ich irgendwas ausdrucken oder irgendwo hinfahren muss.
Ich begrüße unsere nächste Hörerin in der Leitung, Frau Metzel aus Hamburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hier ist Frau Metzel. Genau, ich sage etwas polemisch. im Augenblick ist doch jeder froh, der ein Auto hat, weil die Infrastruktur ist ja gar nicht da. Die Busse sind ja dermaßen überfüllt. Das ist ja grauenhaft im öffentlichen Nahverkehr. Und ganz am Anfang, als ich da war, Solmar, da wollte ich an die Ostsee. Ich musste zweimal mit Sack und Pack vom Hauptbahnhof zurück nach Hause fahren, weil ich nicht in den Zug, in den Regionalexpress reingekommen bin.
Positiv formuliert könnte man ja sagen, erhöhte Nachfrage erhöht irgendwann auch das Angebot. Herr Naumann, wie gehen Sie mit dieser Stimmung im Volk um, wie beispielsweise von Frau Metzel formuliert?
Das ist ein Problem. Wir brauchen im öffentlichen Nahverkehr sehr viel mehr Geld, um auch mehr Angebot haben zu können. Wenn das Geld nicht da ist, dann kann man das auch nicht bestellen. Die Nahverkehrsleistungen werden ja von den Ländern bestellt. Dazu gibt es die Regionalisierungsmittel. Hier ist die Bundesregierung dabei, diese zu kürzen. Das kann nicht dazu führen, dass mehr bestellt wird, sondern im Gegenteil, die Länder denken darüber nach, abzubestellen, also weniger zu bestellen. Also sie konterkarieren damit den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr. Und das zeigt eben auch, dass das Deutschlandticket gerade dazu führt, eben auch längere Strecken mit dem Zug zu fahren. Das war beim 9-Euro-Ticket ganz extrem. Und da muss man auch sicherlich ein ökologisches Fragezeichen dahinter setzen. Es gibt ja inzwischen eine Buchveröffentlichung aus den Fachkreisen zu diesem Thema, die auch diese Frage genau untersucht hat. Und wir brauchen letztlich ein Gesamtkonzept aus Tarif und aus Angebot und vor allen Dingen auch aus Infrastrukturausbau. Das kann man eben nicht von heute auf morgen hinkriegen. Wenn wir mehr Infrastruktur brauchen, und das tun wir, müssen wir über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren reden, bevor die Infrastruktur wirklich das leisten kann, was sie für eine vernünftige Verkehrswende leisten müsste.
Attraktivität lässt sich messen am Grad der Pünktlichkeit. Wie ist das, wenn ich bereit bin, mit dem Deutschlandticket mich auf eine längere Fahrt aufzumachen? Erstmal ein paar Tipps. RB oder RE nehmen, Herr Naumann?
Also ich würde erstmal im DB-Navigator nachschauen, wenn ich mit den Zügen unterwegs sein will.
Auf der App?
Auf der App oder im Computer unter bahn.de. Und dann auch schon schauen, wenn ich umsteigen muss, dass ich nicht wirklich kurze Umsteigezeiten habe, sondern dass ich ein bisschen mehr Reserve habe. Und dann ist es manchmal sinnvoller, auch die RB zu nutzen, statt des REs, der natürlich schneller ist.
Ausgesprochen also Regionalbahn oder Regionalexpress.
Ja.
Und bei dieser Suche, Herr Naumann, gibt es ja standardmäßig so ein grünes Feld, das kann man zurückschieben, so ein Regler, nur schnellste Verbindungen raussuchen, so in der Art. Drin lassen oder rausnehmen?
Das würde ich rausnehmen. Ich würde aber vor allen Dingen, wenn ich mit dem Deutschlandticket unterwegs bin, den ICE rausnehmen. Das kann man ja auch machen, indem man anklickt, nur Nahverkehr. Dann habe ich also den Fernverkehr schon mal draußen und kann dann sehen, wo ich im Nahverkehr unterwegs sein kann. Und muss ich auch keine Angst haben vor den Zügen, die sowohl Fern- wie auch Nahverkehr sind. Die gibt es ja an einigen Stellen. Die haben immer auch eine regionale Zugnummer, sodass diese Züge dann auch mit angezeigt werden. Und weiterer Tipp, bei vielen Zügen ist auch angegeben, welche Auslastung erwartet wird. Und wenn ich immer die Züge auswähle, wo die besonders hohe Auslastung erwartet wird, ist das vielleicht auch nicht optimal.
Und jetzt bei der Kombination von Nah- und Fernverkehrsreise steht bei bahn.de ein kurzer Hinweis, gibt es auch noch ausführlicher, ich lese den kurzen mal vor. Hinweis: bei der Online-Buchung für Inhaber des Deutschland-Tickets kann es günstiger sein, die Anfrage und Buchung auf die Fernverkehrsstrecke zu beschränken, da der Nahverkehr, zum Beispiel RB, über dieses bereits abgedeckt ist. In diesem Fall kann es gegebenenfalls zu beschränkten Fahrgastrechten kommen. Frau Jürgens, was ist damit gemeint? Ich erreiche den Anschlusszug nicht.
Genau, zum Beispiel. Also da nehme ich doch wieder mein Beispiel vom letzten Jahr, ne? Mettmann, Hamburg. Wenn ich jetzt aus Mettmann komme und will nach Hamburg reisen, dann muss ich mit dem Nahverkehr erst bis Düsseldorf. Erst ab da habe ich einen Fernverkehr nach Hamburg. So, und wenn ich jetzt meinetwegen ein Deutschlandticket habe und nutze das für diesen ersten Zubringer und habe dann eben nicht auf Herrn Naumann gehört und habe die Umstiegszeit zu knapp kalkuliert, dann kann es mir natürlich passieren, dass ich den IC nach Hamburg nur noch von hinten sehe. Und wenn ich dann den Nahverkehrszubringer nicht mit auf meiner Fernverkehrskarte stehen habe, dann habe ich keine sogenannte Reisekette und das heißt, dann haftet der Transporteur, also in dem Fall meinetwegen die DB, nicht dafür, dass ich den Anschluss verpasse.
Herr Naumann, lernt da auch der Algorithmus von Bahn.de ständig dazu, was so diese Preisentwicklung angeht, ob man also einen regionaleren Einstiegsbahnhof nimmt oder den Fernbahnhof wählt?
Nicht unbedingt, aber ich glaube, wichtig ist hier einfach wirklich immer in der gesamten Reisekette zu denken. Und das ist ja nicht nur so, dass ich den Zug dann von hinten sehe. Das wäre ja noch nicht so schlimm, wenn ich dann mit meinem Sparpreis oder Supersparpreis den nächsten Zug nehmen könnte. Das geht dann nämlich nicht, dann ist der Sparpreis, das Sparpreisticket dann einfach futsch und null und nichtig. Das muss ich immer berücksichtigen. Das ist was anderes, wenn ich ein flexibles Ticket habe, was natürlich sehr viel teurer ist. Dann macht es nichts aus. Und hier muss man eben einfach immer abwägen, möchte ich diese Sicherheit auch der Fahrgastrechte haben. Das hat ja auch was damit zu tun, wenn ich abends spät fahre, dass mir unter Umständen eine Übernachtung gezahlt werden muss. Das ist insbesondere dann von hoher Bedeutung, wenn Sie auf eine der Nordseeinseln fahren, wo Sie eine Fähre haben. Und wenn dann die letzte Fähre um 17 Uhr fährt und Sie kommen dann erst um 18 Uhr in Norddeich-Mole an, dann ist das zwar sehr schön. Mit dem Deutschlandticket haben Sie dann überhaupt keine Rechte. Wenn Sie ein Fernverkehrsticket haben, dann muss Ihnen die Übernachtung gezahlt werden, weil Sie dann eben tatsächlich einmal übernachten müssen. Auch das muss man immer mit berücksichtigen.
Und dieses bisschen Mehrzahlen für die Hinfahrt, glaube ich, das ist der Tipp, den wir formulieren können. Bei der Rückfahrt ist es ja dann eigentlich egal, wenn ich einen Nahverkehrszug verpasse, muss ich den ja dann nicht zweifach kaufen, denn ich habe ja das Deutschlandticket. Bei der Rückfahrt letztes Glied Nahverkehrsbereich.
Wenn danach noch einer fährt, ist das okay, dann kann ich das entspannt angehen, wenn nicht, wird es schwierig.
Gibt es da noch diese Rechte, wie zum Beispiel Taxi oder auch Hotel manchmal noch?
Ja, also wenn ich... Langsam, jetzt bin ich gerade vom Konzept her woanders. Wenn mein Zug ausfällt oder mindestens 60 Minuten Verspätung hat und es ist die letzte Verbindung des Tages, ich habe keine Möglichkeit mehr, vor 24 Uhr nach Hause zu kommen, oder es war ohnehin eine Verbindung zwischen 0 und 5 Uhr, die jetzt 60 Minuten Verspätung hat, dann habe ich einen Anspruch darauf, ein Taxi zu nutzen. Und kann das auch bis 120 Euro, bekomme ich das dann erstattet.
Auch innerhalb von Reisen nur mit RI und RB, also mit Deutschland-Ticket?
Okay. Ja. Auch da. Ne? Der Punkt ist halt, ich muss immer, um diesen Antrag stellen zu können hinterher auf Erstattung der Taxikosten, muss ich ja eine Verbindung, die ich nutzen wollte oder genutzt habe, belegen.
Screenshot von der Bahn-App.
Zum Beispiel. Ne? Also irgendwie, das kann ich auf irgendeine Weise tun. Das ist halt bei einem Abo immer ein bisschen schwieriger als bei einem Einzelticket. Beim Einzelticket steht's drauf, beim Abo muss ich es dazu sagen. Aber möglich ist es natürlich trotzdem. Also die Fahrgastrechte gelten da trotzdem.
Ja, aber muss man jetzt ergänzen, wenn ich jetzt eben von Fernverkehr auf den Nahverkehr umsteige und bin eben durch die Verspätung des Fernverkehrs eine Stunde später an meinem Nahverkehrsziel, obwohl der Fernzug nur eine halbe Stunde Verspätung hatte, bekomme ich nichts erstattet. Wenn ich ein durchgehendes Ticket habe, würde ich dann natürlich auch 25% oder 50% je nach Verspätung erstattet bekommen. Auch das ist möglicherweise für den ein oder anderen Argument.
Das ist immer das Thema Reisekette. Das wäre für die Rückfahrt auch wieder interessant.
Das ist das Thema für die Rückfahrt. Das Stichwort Reisekette muss man sich einfach merken. Das heißt, was auf dem Ticket steht, ist maßgeblich für die Fahrgastrechte.
Klingt
was nicht auf dem Ticket steht.
Irgendwie ja doch kompliziert. Man muss sehr viel vorneweg denken inzwischen. Gibt es das einfach auch noch? Ich steige in den Zug und spreche den Kontrolleur an und sage, ich brauche ein Ticket. Und das können Sie nicht empfehlen mehr?
Das können Sie einmal versuchen, dann zahlen Sie gleich das erhöhte Beförderungsentgelt, weil es im Zug eben kein Ticket mehr gibt. Hier gibt es nur Ausnahmen für Menschen mit Behinderung, die tatsächlich das Recht noch haben. Die bekommen dann eine Rechnung. Wenn man auch nicht möchte, dass die Zugbegleiter mit Bargeld im Zug umgehen müssen. Es gibt dann noch bei einigen Unternehmen ein paar Ausnahmen. Aber das ist eben leider auch das Problem, dass es viel Gewalt gegen Zugbegleiter gibt und von daher eben das auch ein Stück Sicherheit für die Zugbegleiter ist, die wir ja alle haben wollen.
Ein Jahr Deutschland-Ticket. Wie mobil sind wir mit Bus und Bahn? Unser Thema im Marktplatz. Weiter am Mikrofon Henning Hubert und die Gäste sind Ute Jürgens, Juristin bei der Schlichtungsstelle Nahverkehr, NRW, und Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn. Und neu dazugekommen ist mein Kollege Stefan Gehrig mit den Hörer-E-Mails.
Hallo. Und da fangen wir direkt mit einer an. Ich habe ja eine, oder wir haben eine Mail bekommen von Michael Krummholz zu verschiedenen Themen. Ich nehme ein Thema mal raus. Das ist, wenn das Smartphone kaputt gegangen ist oder gestohlen ist. Was ich dann mache? Ja, kann ich dann einfach einsteigen oder nicht?
Wird das schon zum Schwarzfahren, Frau Jürgens?
Ja, sicher. Also wenn ich mein Ticket in der App auf dem Smartphone habe und das Smartphone funktioniert nicht, dann kann ich es nicht vorzeigen bei einer Kontrolle. Und wenn ich bei einer Kontrolle kein gültiges Ticket vorzeigen kann, dann ist das eine Schwarzfahrt.
Kann ich aber heilen mit diesem Nachweis nachträglich
mit an dem Nachzeigen.
Stelle?
Nachzeigen innerhalb der Frist, die auf dem Beleg auch draufsteht, den man bei der Kontrolle dann ausgehändigt bekommt. Muss man also mal drauf gucken. In der Regel, wie gesagt, sind es 14 Tage und dann muss ich einen Nachweis bringen, dass ich aber ein gültiges Ticket hatte.
Also 7 € kostet das.
Das sind dann 7 €,
genau. Aber da fehlt eben die Rückfallebene, an die ist nicht gedacht worden, dass ich eben, sagen wir, beispielsweise mir das Ticket auch auf Papier ausdrucken kann, um es eben als Reserve für den Fall, dass das Smartphone kaputt geht, dann auch vorweisen kann.
Das ist aber möglich, wenn man es über Verkehrsverbünde bucht, dann zum kann man es als Wallet sich laden oder auch ausdrucken
zum
zur
Teil.
Sicherheit.
Nicht
zum Teil, sagen Sie.
Ja. Ja, mit den Ausdrucken, das ist nicht mehr so einfach. Die wurden in der Umstellungszeit, noch relativ großzügig akzeptiert, jetzt nicht mehr. Also deutschlandticket.de zum Beispiel, diese Seite, die weist ausdrücklich darauf hin, dass es nichts mehr gibt, was man ausdrucken und dann bei einer Kontrolle vorzeigen kann. Also man kann einen Zahlungsbeleg, einen Buchungsbeleg ausdrucken, aber der ersetzt nicht das Ticket.
Ich hab's noch, ich bin so ein Typ, gebe ich zu, in meinem Portemonnaie, das ist der Verkehrsverbund Rhein-Sieg hier. Und man kann ja, wenn man will, auch bei den Verkehrsverbünden bundesweit sich aussuchen, welchen man nimmt. Das muss nicht der vor Ort sein.
Ja, das stimmt. Sie können auch von hier aus irgendwie ein Ticket kaufen beim HVV, wenn Sie gerne in Hamburg unterwegs sein möchten. Das geht. Aber es macht unter Umständen natürlich Sinn zu gucken, dass ich das bei mir vor Ort buche, weil es in der Regel noch irgendwelche Zusatznutzen gibt, die ich dann nutzen kann. Also bei der KVB zum Beispiel gibt es die ersten 30 Minuten im Stadtrat. Also kann man vielleicht ein Fahrrad nehmen. Genau. Oder ich kriege eine Ermäßigung beim Carsharing. Also ich kann überall buchen. Ob das sinnvoll ist, ist eine zweite Frage.
Wir haben mehrere Zuschriften zum Thema Hunde. Christian Rabe hat uns geschrieben, auch Mahela Rostek aus Potsdam, wie das ist mit Hunden. Das sei sehr unterschiedlich geregelt und dadurch ziemlich uninteressant, das Deutschlandticket.
Naja, also in den meisten Fällen zahlen sie für den Hund einen Kinderfahrpreis, aber das ist eben auch nicht einheitlich überall geregelt. Einheitlich geregelt ist lediglich, dass Blindenführhunde kostenlos mitfahren.
Und da sind wir beim nächsten, Sie haben es gerade angesprochen, den Kinderfahrpreis, dass Kinder auch den vollen Preis zahlen müssen und die Kinder ab 6 teilweise gar kein Smartphone haben, womit sie sich dann das Ticket ausweisen können.
Ja, das zeigt eben, dass beim Deutschlandticket nicht an alles gedacht worden ist und deswegen fordern wir als Verband ja eben auch einen Deutschlandtarif, der genau eben auch sagt, ich brauche was für Kinder, ich brauche was für jemand, der mal nur an einem Tag fährt und ich brauche das Abo. Und das hätte man eigentlich in einer etwas besser diskutierten Tarifreform machen können.
Kinder bis zu welchem Alter können mitfahren?
Bis 6 Jahre, also bis sie 6 werden. Also 5 Jahre und 11 Monate und 30 Tage.
Wir haben eine Zuschrift gekriegt von Herrn von Hornburg aus Halle an der Saale. Und er sagt, die Anbindung am Land ist schlecht. Und er meint auch, bundesweit sollte es für Grundsicherungsempfänger das Deutschlandticket billiger oder kostenfrei geben.
Bundesweit wäre schwierig in unserem föderalen Land.
Genau. Das ist genau der Punkt. Also es gibt in den meisten Ländern gibt es was, aber eben nicht in allen. Bayern zum Beispiel fördert Tickets für Studenten, Azubis, FÖJler, bietet aber meines Wissens derzeit kein Sozialticket an. Das ist dann halt die Entscheidung des Landes.
Auch da funkt da bei Ihnen bei Proband vielleicht auch dieser Wunsch nach Barzahlung auch rein, Herr Naumann, wenn man an diesen Sozialbereich denkt?
Also ich brauche erstmal natürlich für einkommensschwache Menschen eine vernünftige Lösung. Das sind eben nicht nur Auszubildende und Studenten, sondern es gibt eben auch im erwerbsfähigen Alter und im Rentenalter Menschen, die nicht genügend Geld haben. An die muss ich denken. Und wenn ich die Menschen habe, die kein Konto haben, dann muss es eben auch möglich sein, zumindest an einigen Stellen das Ticket auch gegen Bares zu erwerben.
Wird das nur gefordert oder auch verhandelt schon?
Es wird zurzeit nur gefordert.
Frau Görne aus Dresden können wir begrüßen. Sie haben
vielleicht
auch mal eine...
Görne aus Dresden.
Ja, guten Tag.
Ich bin 85 Jahre alt und muss sagen, ich bin total glücklich mit dem 49-Euro-Ticket. Es wurde mir 2 Monate vor Beginn einfach von meiner jahrzehntelangen Monatskarte für Dresden umgewandelt. Und ich habe also kein Internet und kein Smartphone, muss mir also jede Auskunft von der Bahn holen. Und die sind ausgesprochen nett und sie suchen mir die Verbindungen raus. Ich bin voriges Jahr 3-mal an der Ostsee gewesen und will diesmal 4-mal hinfahren. 1-mal bin ich schon gewesen. Und ich finde, wenn die Lokführer nicht gerade streiken, sind die Regionalzüge viel pünktlicher als die ICEs. Und 4-mal umsteigen ist eigentlich kein Problem. Meist, wenn ich an die, ich fahre auf die Insel Wittensee und da wird auch darauf geachtet, dass ich das Schiff noch kriege. Mein Fahrrad kann ich mitnehmen, da zahle ich lediglich 6 Euro Fahrradkarte für eine Reise. Und wenn ich in Dresden mal das Fahrrad mitnehmen will, dann zahle ich 2,20 Euro für eine Tageskarte. Also ich bin total glücklich mit dem neuen Ticket.
Frau Görne, vielen Dank für Ihren Anruf. Und Frau Jürgens, wie ist das? Dann scheint das ja dann doch bei den Verkehrsverbünden solche Lösungen eher zu geben, als auf diesen Online-Plattformen, die wir eben besprochen haben, dass man das einfach umgewandelt bekommt und nicht viel mit Internetadresse und so weiter, E-Mail-Adresse handeln muss.
Ja, das Thema Umwandlung ist natürlich relevant für Menschen wie die Frau Görne, die vorher schon ein Abo hatten. Und dann habe ich ja schon einen Vertragspartner und die haben das in der Regel wirklich so unproblematisch gelöst, wie es die Frau Görne geschildert hat. Die haben ihren Abonnenten dann, sofern sie nicht widersprechen, einfach das Deutschlandticket geschickt und das Abo geht nahtlos weiter.
Auch weil es günstiger wurde?
In der Regel, weil es günstiger wurde. Also das ist dann auch wieder eine Sache, die jedes Verkehrsunternehmen unterschiedlich gehandhabt hat. Ich kann ja es auf 2 Möglichkeiten regeln. Ich kann sagen, wenn du, lieber Kunde, liebe Kundin, mir nicht widersprichst, wandle ich um. Oder ich kann sagen, lieber Kunde, liebe Kundin, sag mir doch mal, ob du das neue Deutschlandticket haben möchtest. Also das sind die beiden Verfahrensweisen. Ich kann dir das Einverständnis unterstellen oder ich kann es mir aktiv einholen. Und das haben die Verkehrsunternehmen halt auch teilweise unterschiedlich geregelt. Abhängig auch von der Frage, ist das Ticket wirklich günstiger? Also da, wo das Ticket wirklich günstiger ist, kann ich ja eher damit rechnen, dass der Kunde, die Kundin auch zustimmt. Und dann ist es so gelaufen wie bei Frau Görne. Genau.
Herr Naumann, wie kriegt man neue Kunden akquiriert? Auch viel übers Jobticket, ist das eine große, gute Baustelle?
Also die meisten Kunden akquiriere ich dadurch, wenn ich das Angebot verbessere. Das sind also die Punkte, die wir schon lange wissen. Es gibt bei der Allianz pro Schiene eine ganze Reihe von Untersuchungen. Was ist passiert auf Bahnstrecken, wo das Angebot verbessert wurde? Und da sehen wir, wenn ich den Takt verdichte, habe ich vielleicht 20-30% mehr Reisende. Und wenn ich richtig was tue, hier gibt es ja gerade in Nordrhein-Westfalen das berühmte Beispiel der Bahnstrecke von Karst nach Mettmann, ja, wo durch einen wirklichen Angebotsausbau sich die Zahl der Reisenden verzwölffacht hat.
In welchem Zeitraum?
Das waren ungefähr 10 Jahre. Mhm. Aber man hat eben investiert. Und wenn wir es dagegen anschauen, beim Deutschlandticket haben wir etwa 5% Neukunden. Das ist dann doch deutlich weniger als eine Verzwölffachung.
Jobticket? Was sagen Sie da?
Jobticket bringt was, wenn das Angebot stimmt. Das ist immer das Problem. Das Jobticket nützt Ihnen nichts, wenn Sie jeden Tag zwischen Bus und Bahn eine Viertelstunde warten müssen. Dann überlegen sich das eben schon. Sie machen das ja 200 Mal im Jahr. Und dann sind 200 mal 15 Minuten warten eben doch nervig. Und dann ist einem vielleicht die ersparte Zeit und mit dem Auto zu fahren doch wieder wichtiger. Und auch das ist eine Erkenntnis aus Luxemburg, wo wir ja einen Nulltarif im Nahverkehr haben. Und der luxemburgische Verkehrsminister hat Anfang des Jahres in einer Diskussion gesagt, wir brauchen ein besseres Angebot und wir brauchen vor allen Dingen auch Restriktionen beim Autoverkehr, wenn die Leute wirklich umsteigen wollen. Ist bei uns nicht populär. Aber den luxemburgischen Verkehrsminister darf man jetzt zitieren.
Vielleicht in dieselbe Richtung geht eine Zuschrift von Wolfgang Daub aus Konstanz. Der schreibt uns, dass einfach auch das durch das Billigticket, das zitiere ich jetzt so, das Billigticket, schreibt er, fehlt jetzt das Geld, um den Verkehr weiter auszubauen, um ihn interessanter zu machen.
Ja, das ist so. Da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, genau.
Okay. Martin Betzwieser hat uns geschrieben aus Frankfurt am Main. Er kritisiert auch, dass zu kompliziert ist das Abo-Modell und im 10. des Vormonats, was schon Thema war. Aber er sagt auch, für Menschen, die vielleicht nur für einen kürzeren Zeitraum hier sind, ist es sehr unpraktisch und denkt an die Fußball-Europameisterschaft und sagt, ist jetzt vielleicht kein so ein super Aushängeschild.
Ja, für die Europameisterschaft gibt es nun ein spezielles Bahnticket. Das ist schon mal gut. Aber es weist genau darauf hin, dass eben die Wünsche der Fahrgäste nicht nur ein Wunsch sind, sondern dass es eben differenzierte Wünsche gibt von jemandem, der nur einmal im Monat fährt, jemand, der vielleicht zwei Monate im Jahr eine Monatskarte haben möchte und jemand, der eben ein Ganzjahresabo haben möchte. Und so ganz undifferenziert kann man es eben dann doch nicht machen.
Ich begrüße Herrn Rossmüller aus Lauder-Königshofen in unserer Runde. Willkommen.
Ja, schönen Morgen. Mein Name ist Rossmüller aus Lauder-Königshofen. Sie erwähnten das schon, das ist im Main-Tauber-Kreis im nordöstlichen Ecke von Baden-Württemberg. Und ich rufe an, weil ich selber schon seit 20 Jahren eigentlich ein ÖPNV-Nutzer bin, regelmäßig mit Abonnement und habe auch seit einem Jahr umgestellt auf das Deutschland-Ticket. Aber auch, weil ich selber Fahrgastinteressensvertreter im Verkehrsclub Deutschland, VCD, bin. Zunächst möchte ich einfach mal sagen, Asche auf das Haupt aller Politiker und Verwaltungen, die dieses Ticket immer wieder mal zerreden. Ich finde es sehr bedauerlich, das ist jetzt wirklich eigentlich eine gute Chance, Leute weg von dem motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Nahverkehr zu bewegen. Und dazu braucht es einfach ein greifbares Angebot. Bezüglich Kostengerechtigkeit, das ist jetzt eigentlich das, warum ich die Redaktion angeschrieben habe, Kostengerechtigkeit, weil das immer wieder beklagt wird, die sogenannte Einnahmenaufteilung zwischen den Verkehrsverbünden, die gestaltet sich immer nach sehr komplexen Schlüsseln. Mit diesem Einheitstarif haben wir die Möglichkeit, hier eine bessere Kostenzuordnung zu betreiben. Da würde ich aber prinzipiell vorschlagen, dass der Erwerb dieses Tickets wohnortgebunden ist. Das heißt, ich kann dann nicht aus irgendeiner Gegend in einem anderen Verbund das Ticket kaufen. Das macht eine Schieflage. Also das wäre das erste Mal, was ich empfehle, einen wohnortgebundenen Erwerb in meinem zuständigen Verkehrsverbund. Dann schlage ich vor, damit es nicht zu kompliziert wird, ein dreistufiges Kostenmodell. Und zwar, was haben wir für Nutzergruppen? Wir haben Gruppen, die unvermögend sind, wie auszubildende Schüler und Arbeitslose. Da würde ich einen Preis von 39 Euro im Monat vorschlagen.
Um es ein bisschen abzukürzen, Herr Rossmüller, wie hoch würden Sie denn gehen? Wo sagen Sie, wenn Sie sich da engagieren, auch politisch oder verkehrspolitisch, wo ist die Obergrenze im Monat?
Also ich würde ein Drei-Stufen-Modell vorschlagen.
Ja, ja. Und wo endet?
Der Tarif 39, der mittlere Tarif 59 und 79 Euro für Leute, die es quasi regelmäßig nutzen und auch gerne vielleicht ein Fahrrad oder mal eine weitere Person mitführen möchten. Also das ist diese Stufe, habe ich auch beim VDV, beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mal vorgeschlagen, aber auch bei meinem Verkehrsverband, beim VCD, bei der Bundesgeschäftsstelle habe ich es mal vorgeschlagen schon.
Vielen Dank, Herr Rossmüller, für Ihre Anregung.
Dann hatten wir noch eine konkrete Nachfrage nochmal. Da geht es auch um reduzierte Tickets, wo man Infos kriegen kann für ein vergünstigtes Ticket. Die Anfrage kam, nachdem es in der Sendung Thema war. Zum Beispiel für Menschen mit geringem Einkommen, Senioren, oder?
Da würde ich tatsächlich quasi der Empfehlung von Herrn Rossmüller dahingehend folgen, am besten erkundigt man sich bei dem Verkehrsunternehmen vor Ort. Also wenn ich in Köln bin, finde ich alle Infos auf der Seite der KVB, in Düsseldorf bei der Rheinbahn und so weiter. Oder sonst beim entsprechenden Verkehrsverbund, der für mein Land zuständig ist. Denn die haben natürlich die entsprechenden Ermäßigungen da, die für mich greifen. Also Sozialtickets sind ja auch manchmal so, dass die für mich in meiner Region greifen, aber vielleicht nicht unbedingt deutschlandweit. Das weiß natürlich das Verkehrsunternehmen oder der Verkehrsverbund vor Ort.
Tendenziell geht ja Herr Rossmüllers Vorschlag auch Richtung Tarifabitur wieder, wenn ich mit dem Wohnort ankomme. Aber die EM haben wir ja angesprochen, als Tourist. Na, nehmen wir mal an, ich will als Belgier mir ein Spiel angucken hier. Wie gehe ich vor, um an dieses Deutschland-Ticket zu kommen?
Ich kann das buchen, auch als Belgier, wenn ich eine entsprechende Kontoverbindung angeben kann. Gelegentlich wird ein deutsches Konto erwartet. Dann wird es schon wieder etwas schwieriger.
Dann wechsle ich einfach die Internetseite.
Genau. Also das ist sicherlich das Thema. Aber was, glaube ich, noch viel, viel wichtiger ist, Sie sprachen eben das Wort Urlaub an. Wir brauchen eben auch Lösungen, was ich mit dem Autofahrer mache, der an seinem Urlaubsort ist. Und das wird immer so vergessen. 80% der Leute reisen mit dem Auto an und da empfiehlt sich immer ein Blick in den Schwarzwald, wo es eben mit der Konuskarte die Möglichkeit gibt, mit seiner Kurkarte dann auch Bus und Bahn im Urlaubsgebiet zu nutzen. Das ist etwas, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was aber, glaube ich, für die Qualität gerade von Urlaubsregion ganz, ganz wichtig ist.
Das auch mal zu prüfen, wenn ich weiß, ich bin nur in einer bestimmten Region dann unterwegs, will mobil sein, meine Wanderung so planen. Was gibt es da auch? Da findet man ja auch schnell Alternativangebote schon über die bahn.de-Seite.
Das ist richtig. Und zum Teil sind aber auch die Angebote dann wirklich im Kurbetrieb oder in den Kurverwaltungen vor Ort erhältlich. Es gibt im Bayerisch Eisenstein das Gucci-Ticket. Das sind dann Tickets, mit denen Sie, indem Sie einen Kurbeitrag bezahlt haben, dann den öffentlichen Verkehr nutzen können. Und es gibt auch Hotels in den Großstädten, wo Sie mit dem Hotelausweis den öffentlichen Nahverkehr benutzen können. In der Schweiz ist das flächendeckend, bei uns leider nur auf wenige Hotels beschränkt. Aber das ist eine ganz tolle Sache, wie ich auch zu einer Verkehrsverlagerung komme.
Dann gucken wir mal, wie die Situation in den Zügen ist nochmal. Und zwar schreibt Christian Abele uns, er stellt fest, seitdem es das Deutschlandticket gibt, sind die erste Klassenabteile in den Regionalzügen komplett leer. Und ob da vielleicht was geplant ist. Ein Aufschlag für die erste Klasse zum Beispiel.
Es gibt es ja in einigen Verbünden schon. Darüber wird auch diskutiert. Und dem Eindruck kann ich nicht immer folgen. Gerade in den Berufsverkehrszeiten ist die erste Klasse durchaus gut gefüllt. Und heute ist es ja auch wirklich so, dass wer erste Klasse fährt, ja auch deutlich mehr bezahlt. Und der erwartet dafür dann auch natürlich ein entsprechendes Platzangebot.
Da kann ich eine Zahl mal liefern. Das NR-WUP-Grade, also wieder für Nordrhein-Westfalen, erste Klasse, das gibt es für 75,20 Euro im Monat. Und das ist also dann aber die erste Klasse Nutzung für Fahrten innerhalb dieses Bundeslandes. Genau. Frau Jürgens, wie ist das? Als Deutschland-Ticket-Upgrade gibt es das auch?
Nein, bisher nicht.
Und wenn mir mal spontan nur nach erster Klasse ist, dann bin ich schon wieder ohne gültiges Ticket unterwegs, wenn ich da sitze?
So einfach ist es nun auch natürlich wieder nicht. Es gibt wieder Bundesländer wie Schleswig-Holstein, wo sie auch für die einzelne Fahrt ein Upgrade lösen können.
Wir haben noch eine Zuschrift von Bernd Keller aus Bad Kissingen. Er fordert oder wünscht sich ein Deutschlandticket für alle Schülerinnen, Schüler, Azubis, Studierende. Gibt es auch eine entsprechende Petition zu, wo er auch dahinter steht. Und fragt, ob das nicht möglich wäre. Das wäre doch im Sinne von einer Chancengleichheit sinnvoll, das zu finanzieren.
Da kommt jetzt mal der Bundesverkehrsminister ins Spiel. Herr Naumann, über den haben wir noch gar nicht geredet.
Ja, über den muss man auch nicht viel reden. Weil er wenig tut. Ich glaube, nein, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die jungen Menschen an den öffentlichen Verkehr heranführen. Und deswegen brauchen wir da vernünftige Regeln. Wir haben das ja vorhin auch schon diskutiert, Azubi-Ticket in Sachsen, was da fehlt. Aber es sollte eigentlich nicht kostenlos sein. Es muss eben auch schon vermitteln, öffentlicher Verkehr ist etwas wert und er darf auch etwas kosten, nur er muss eben bezahlbar sein.
Wie ist das so mit dem Übergängen, das Fahrrad mitnehmen? Das ist offenbar eine Herausforderung, da muss ich mich schon drum kümmern. Denken Sie auch an Park and Ride, an alle diese Dinge mit. Was ist da in Bewegung dank des Deutschlandtickets?
Fast nichts. Mhm. Die Länder sind zum Teil sehr aktiv, was Bike and Ride angeht. Da wird viel gemacht. Da gibt es einige Bundesländer, die richtige Länderprogramme haben, um das zu fördern. Wir haben auch inzwischen einige Länder, die in Modellregionen On-Demand-Verkehre anbieten. Und das ist eigentlich das Wichtigste für die Fläche. Da kann ich nicht alle Stunde einen Bus fahren, weil die Nachfrage ist dafür nicht da. Aber wenn ich fahren will, mit wenig Vorlauf, dann einen kleinen Bus zu haben, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da ist natürlich unsere Hoffnung, dass diese kleinen Busse dann irgendwann auch autonom fahren, weil sie erst dann wirklich bezahlbar sind.
Also das hat sich teilweise
das ja schon wirklich. Sammeltaxi auch zum Beispiel?
Sammeltaxi oder in der Eifel der Taxibus. Ich war jetzt gerade noch in der Eifel im Urlaub und das ist genau das. Da fährt dann nicht mal so ein großer Bus, sondern wirklich eine kleine Taxe, muss ich eine halbe Stunde vorher bestellen. funktioniert super, total präzise und ist seit Anfang des Jahres jetzt sogar im Deutschlandticket enthalten. Also da gibt es schon in den Regionen sehr gute Vorstöße.
Worüber staunen Sie, was noch alles im Deutschlandticket enthalten sind? Einzelne Fähren zum Beispiel auch? Oder historische Züge, die wahrscheinlich nicht.
Ja, also bei den Fähren wird es dann richtig spannend. Mal sind sie drin, mal sind sie mit Aufschlag drin. Und auch bei den historischen Zügen. Immer nicht ist auch falsch. Wenn Sie mit der Zittauer Schmalspurbahn fahren wollen, mit den schönen Dampfzügen ins Zittauer Gebirge, dann gibt es einen pauschalen Aufpreis. Wenn Sie mit dem Dampfzug irgendwo in Teutoburger Wald fahren, dann gilt es nicht. Also da haben wir noch eine Vielfalt von Möglichkeiten und auch das müsste eigentlich vereinheitlicht werden. Ich glaube, es müssten sich die Verkehrsminister der Länder mit dem Bundesverkehrsminister irgendwann mal zusammensetzen und wirklich nach einer einheitlichen Lösung suchen. Und wir verweisen immer auf die katholische Kirche, die uns es ja bei der Papstwahl vormacht, wie man das richtig macht, die Leute so lange einsperren, bis sie sich geeinigt haben.
Wenn wir jetzt die Ewigkeitsdimension einführen, eine vielleicht abschließende Frage, Frau Jürgens, wird es und auch Herr Naumann, wird es das Deutschlandticket in 10 Jahren noch geben, Ihre Prognose?
Ich sage mal mutig ja. Also ich glaube, das Rad zurückzudrehen wäre schwierig zu vermitteln, schwierig zu verkaufen und sinnvoll schon mal gar nicht. Wir wollen ja die Verkehrswende und dann müssen wir auch was anbieten. Und deshalb sage ich mal ganz optimistisch, das gibt es auch in 10 Jahren noch.
Herr Naumann?
Ich denke auch, es wird es in 10 Jahren geben, aber es wird wahrscheinlich weiterentwickelt worden sein zu einem kompakten Deutschlandtarif, der dann auch wirklich alle Fahrgastwünsche abbildet.
Wir haben noch einen Punkt, wo es vielleicht ein bisschen in die Politik geht. Da ist die Frage, wie fair ist es, schreibt Anna Hartmann, dass in ländlichen Regionen die Menschen quasi mit ihren Steuermitteln die Unterstützung fürs Deutschlandticket mitfinanzieren, wenn sie das nicht so nutzen können.
Vor dem Hintergrund dieser Frage können wir ja nicht beantworten, aber können wir mal denken, so der Charme besteht ja doch in Großstädten. Wie würden Sie das nach einem Jahr bilanzieren, Herr Naumann?
Das ist völlig richtig. Aber wir müssen dazu auch natürlich sagen, dass der Steuerzahler auch den motorisierten Individualverkehr massiv unterstützt. Es gibt eine etwa 10 Jahre alte Studie aus Dresden, die schon damals Kosten von 100 Milliarden Euro pro Jahr angenommen hat für die Unterstützung des motorisierten Individualverkehrs. Und Kostenwahrheit ist, glaube ich, ganz richtig und wichtig.
Ein Jahr Deutschlandticket, das war unser Marktplatz. Wie mobil sind wir mit Bus und Bahn? Danke an unsere Gäste, an Ute Jürgens, Juristin bei der Schlichtungsstelle Nahverkehr NRW und Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands ProBahn. Am Mikrofon verabschieden sich Henning Hubert und Stefan Gehrig.